Die Herleitung. Ist die sensible Wahrnehmung also eine Laune der Natur oder sogar ein Fehler? Hierzu haben wir eine Entwicklungshypothese aufgestellt. Sie ist weder wissenschaftlich belegt, noch erheben wir damit einen Anspruch auf Wahrheit. Aber es erscheint uns als eine plausible Erklärung, warum die Natur sich so ein Gehirn ausgedacht hat, das sehr viele Reize zulässt. Unsere Hypothese leiten wir wie folgt her. Menschen waren in der Natur ein ziemlich wehrloses Tier. Nicht sonderlich schnell. Keine Reißzähne, keine Krallen, kein dickes Fell, kein Giftstachel. Wie also konnte es uns gelingen, in der doch recht feindlichen Umwelt zu überleben? Der Daumen scheint nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Dazu kommt unser Gehirn, welches in der Lage zu sein scheint, Pläne für die Zukunft zu schmieden, sich Werkzeuge auszudenken und diese zu entwickeln. Auch darüber hinaus ist unser Gehirn zu ganz wundervollen Dingen in der Lage, die uns das Überleben wohl leichter gemacht haben. Aber was ist mit der sensiblen Wahrnehmung? Natürlich haben Tiere die auch. In bestimmten Bereichen sogar noch weit ausgeprägter. Unsere Kombination scheint aber für unseren Kontext besonders hilfreich gewesen zu sein. Ich höre gut, ich rieche gut. Ich bin in der Lage, sehr viele Details wahrzunehmen. Ich bin konzentriert, zum Beispiel auf das Tier, welches ich jagen möchte. Und gleichermaßen ablenkbar, denn ich kann darauf achten, dass kein anderes Tier mich tötet. Ich nehme feinste Reize auf der Haut wahr, damit ich eventuell auf Windveränderungen und damit Witterungsveränderungen reagieren kann. Darüber hinaus merke ich mir Details sehr gut. Wie bin ich an diese Stelle gekommen? Welche Beeren sind giftig? Und viele Dinge mehr. Diese Fähigkeiten waren den Menschen vermutlich zu eigen. Ein wenig gefiltertes Gehirn ist also sinnvoll, um in der Natur zu überleben. Ursprünglich waren mehrheitlich die Männer unterwegs, um zu jagen, oft Tage oder gar Wochen lang, während sich die Frauen um die Familie kümmerten. Hier war ebenfalls ein hohes Maß an sensibler Wahrnehmung gefragt. Wer braucht was? Wer ist gesund? Wer krank? Nähert sich eine Gefahr? Gleichzeitig bedurfte es der stetigen Absprache. Schließlich lebten mehrere Menschen in der Höhle zusammen. Das bedeutet, der ein oder andere Filter im Gehirn ist hilfreich, um in der Gemeinschaft nicht mit Reizen überflutet zu werden. Aus der großfamiliären Höhle wurde ein Zusammenschluss mehrerer Familien. Es entstanden Gemeinschaften, Dörfchen, Dörfer, Städte, Metropolen und dann unsere globale Welt. Konnte da die Entwicklung von mehr Filtern im Gehirn mithalten? Wir sind sicher, dass es auf diese Frage nur eine Antwort gibt. Nein. Die Evolution ist eine recht langsame Entwicklung. Langsamer als die Entwicklung unserer Menschheitsgeschichte. Somit wäre es nur allzu logisch, dass in unserer heutigen Welt viele Gehirne überreizt sind. Das wird vermutlich auch kaum jemand in Abrede stellen. Dass es Menschen gibt, die sensibler, heißt auffälliger reagieren, ist aktuell trotzdem eher als defekt beschrieben. Richtiger wäre es aber, dies als unsere ursprüngliche Disposition zu begreifen, als unsere eigentliche Wahrnehmung. Diejenigen, die mehr Filter entwickelt haben, haben in der großen Gruppe Glück. Gleichzeitig haben sie damit aber auch viele der eben beschriebenen Fähigkeiten eingebüßt. Unser Erklärungsmodell heißt also, ursprünglich waren wir Menschen alle besonders sensible Wahrnehmer. Bei genauer Betrachtung erklärt sich so die Existenz der hochsensibelsten Menschen vermutlich recht klar und eindeutig. Wir bezeichnen sie als Schamanen, Seher, Medizinmänner oder Heiler. Selbstverständlich betrifft das auch hier Frauen wie Männer. Nicht selten erfährt man über diese besonderen Menschen, dass sie etwas abseits der Gruppe gelebt haben. Sie bewohnten ein Zelt allein oder hatten zumindest eine besondere Rückzugsmöglichkeit. In unserem Kontext war das an dieser Stelle bereits das Zeichen dafür, dass diese besonderen Menschen sich schützen mussten. Wie bei den schon beschriebenen Kindern. Schutz vor der Reizüberflutung. Damals wie heute lässt sich hier eine Parallele ziehen. Wenn wir dies nun in Bezug setzen zu aktuellen Hirnforschungsergebnissen und unserem Erleben, wird Folgendes deutlich. Vermutlich gab es bei diesen Menschen eine massiv verstärkte Hirnaktivität. Nicht verdoppelt, sondern vervielfacht. Diese Menschen haben Dinge wahrgenommen, welche die Mehrheit nicht wahrgenommen hat, Sie wurden dafür verehrt. Später in der Geschichte wohl eher gefürchtet und auch gehasst. Kommen wir zu den Jägern. Vermutlich haben auch diese Menschen es genossen, nicht permanent im Trubel der Gruppe zu sein, sein zu müssen. Ziemlich wahrscheinlich war da kein ständiges Bedürfnis nach Kommunikation und Austausch. Sensible Wahrnehmer auch hier. Mit dem Bedürfnis, sich vor Reizen zu schützen. Ganz sicher war die Fähigkeit, sensibel wahrzunehmen, eine große Hilfe dabei, erfolgreich zu jagen. Zum Wohle im Übrigen für die gesamte Gemeinschaft. Ohne Jäger, die für Nahrung sorgen, hätte es für die Sippe schnell schlecht ausgesehen. Dann gab es weitere Spezialisten. Menschen, die Werkzeuge herstellten. Sie tüftelten stets daran, wie man das Leben verbessern und vereinfachen konnte. Die ersten Schiffsbauer sind dafür sicher ein gutes Beispiel. Auch diese Spezialisten suchten, zumindest wenn man Büchern, Filmen und Erzählungen folgt, immer wieder den Rückzug. Eine wahrscheinlich unumstößliche Voraussetzung, um zu erfinden. Auch hier wiederum zum Nutzen für die ganze Gemeinschaft. Wenden wir uns nun einer anderen Gruppe zu. Betrachten wir die Netzwerker. Das sind die Menschen, die eine Familie, eine Gruppe, am Ende die ganze Gemeinschaft zusammenhielten. Jene, die für das Gemeinwohl sorgten, sich um alle Belange kümmerten. Für die Gemeinschaft, aber selbstverständlich auch für sich selbst. Menschen, die auf das große Ganze achteten. Auf die Ausgewogenheit der unterschiedlichen Bedürfnisse, auf die Balance der Gruppe. Mit Ideen von Streitschlichtung, Kompromissen und Versöhnung. Also eher ganzheitlich, sozial, dem Erhalt der Gruppe verpflichtet. Spezialisten und Netzwerker also. Was wäre wohl passiert, wenn Thomas Alva Edison beim Entwickeln der Glühbirne niemanden gehabt hätte, der ihm zwischendurch mal eine Suppe vorbeigebracht hätte? Vielleicht wäre er im Tunnel seiner wissenschaftlichen Experimente verhungert. Ein stetiges gemeinschaftliches Kochen dagegen hätte die Sippe zwar wunderbar genährt, aber das Essen würde vermutlich noch immer im Dunkeln eingenommen werden. Alles in allem, etwas vereinfacht dargestellt, bildeten beide Typen eine wunderbare Kombination unterschiedlicher menschlicher Eigenschaften. Wahrscheinlich hat diese Konstellation sehr gut funktioniert und uns zum erfolgreichsten Tier in der Natur gemacht. Uns zumindest leuchtet ein, dass es sinnvoll scheint, Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten zu haben. Menschen mit verschieden feiner Wahrnehmung. Diese Vielfalt vereint und dient der gemeinsamen Weiterentwicklung, wenn sie nicht ausgegrenzt oder bekämpft wird. Sie dient dann allen. Dazu allerdings braucht es offenbar verschiedene Lebensräume, unterschiedliche Rahmenbedingungen. Nur so können alle gut gedeihen und letztlich gut miteinander leben. Je mehr Menschen wir wurden, desto schwieriger wurde das. Die Rückzugsräume wurden kleiner. In früheren Zeiten gab es gute Möglichkeiten, durch seine Berufswahl einer Überreizung zu entkommen. Man denke da an den Cowboy, der monatelang ziemlich frei mit sehr geringer sozialer Anforderung durch die Lande zog. Vielleicht ist der Trucker heute das moderne Pendant dazu? Auch mit Fähigkeiten im wissenschaftlichen oder musischen Bereich war es erlaubt, in den Rückzug zu gehen. Künstler, Erfinder und Gelehrte wurden anerkannt in diesem Bedürfnis der Ruhe. Der Gesellschaft schien irgendwie klar zu sein, dass dies notwendig ist. Was aber, wenn man kein Genie ist? Oder wenn es die gesellschaftliche Stellung nicht ermöglicht, sich Freiräume zu schaffen? Dann hat man zu funktionieren, muss der Gruppe dienlich sein. Für einige Menschen funktioniert das gut und ohne Probleme, für andere jedoch ganz und gar nicht. Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, wenn wir mit Familien arbeiteten. Die Frage war, wie schon beschrieben, meist die gleiche. Warum funktioniert mein Kind nicht so, wie ich es erzogen habe und wie ich und auch die anderen es erwarten? Warum sprengt es die vorgegebenen und anerkannten gesellschaftlichen Rahmen? Wir haben uns Gedanken über die Wahrnehmung von Menschen gemacht, darüber, wie die Lebensbedingungen sind und ob diese tatsächlich passend sind. Müssen Kinder therapiert werden oder braucht es nur einen anderen Rahmen? Wenn wir tatsächlich mit unserer ganz persönlichen Wahrnehmung und entsprechend vielen oder weniger Filtern im Gehirn geboren werden, dann kann doch nicht ein und derselbe Rahmen für alle passend sein, oder? Ein weiteres Bild, welches uns in den Sinn kommt: Wenn ich in Deutschland erwarte, dass eine Orchidee im Garten genauso wächst und den gleichen Pflegeaufwand benötigt wie Efeu, dann werde ich feststellen, dass ich mich geirrt habe. Nicht, weil die Orchidee defekt ist oder sich anstellt, sondern weil sie einen anderen Rahmen, eine andere Umgebung braucht. Im Dschungel überlebt sie problemlos, ohne jegliche äußere Pflege. Was hatten wir also zusammengetragen? Es gibt Menschen, die eine sensiblere Wahrnehmung haben als andere. Diese Wahrnehmung lässt viel mehr Reize zu, als man angenommen hat. Durch diese Reizüberflutung entstehen Schwierigkeiten, für den Menschen selbst, aber auch für die Menschen in seinem Umfeld. Diese besonders sensible Wahrnehmung haben wir von Geburt an und sie wird vererbt. Persönlichkeit und Umgebung, Rahmenbedingungen und Erfahrungen spielen eine Rolle in den Ausprägungen. Die Wahrnehmung an sich ist nicht veränderbar und scheinbar urmenschlich. Sicher ist dies entsprechend kein Defekt. Was bedeutet das für uns? Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Menschen haben seit jeher eine verschieden stark ausgeprägte sensible Wahrnehmung. Der eine hat mehr, der andere weniger Reizfilter. Dennoch sind diese Züge bei jedem Menschen vorhanden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass alle autistischen Menschen diese hochsensible Wahrnehmung haben, dann wäre es auch logisch, dass auch alle anderen Menschen hier und da autistische Züge haben. So heißt es zumindest oft. Sind wir nicht alle irgendwo irgendwie autistisch? Ja, klar. Denn wenn diese Wahrnehmung unsere ursprünglich menschliche Wahrnehmung ist, dann haben wir hoffentlich alle noch etwas davon. Unsere Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen der Wissenschaft, unseren Erfahrungen und unseren Herleitungen lautet dementsprechend: Es gibt nicht nur ein paar dieser hochsensiblen Wahrnehmer. Es ist vielmehr etwa die Hälfte der Menschheit, die so tickt. Mehr oder weniger stark ausgeprägt und mehr oder weniger mit Schwierigkeiten behaftet. Was also, wenn die Hälfte der Menschheit besonders sensibel, quasi wie autistisch ist? Dann sprechen wir plötzlich nicht mehr von einem Phänomen, sondern von einer zweiten Norm. Warum sollte diese zweite Norm es nicht verdient haben, genauso gewürdigt zu werden? Nämlich als integraler Bestandteil von Menschsein. Der passende Begriff dafür lautet neurodivers. Stattdessen findet sie sich in einem Buch für psychische Störungen wieder. Diese zweite menschliche Norm muss neu definiert und betrachtet werden. Dies war die Geburtsstunde unserer Metapher von Wolf und Bär.